Und jetzt noch eine Predigt. Ich hoffe, ihr haltet das aus. Ich habe mir gedacht, ich frage mal zu Anfang, wer von euch etwas mit der Schwackeliste anfangen kann? Gibt es irgendjemand, der die Schwackeliste kennt? Johann, habe ich mir gedacht, ja, so ein paar, auf jeden Fall, super. Die Schwackeliste, also ich bin ihr tatsächlich auch schon mal begegnet. Bei dieser Liste geht es um die Frage, was ist mein Gebrauchtwagen oder irgendein Gebrauchtwagen zu irgendeiner bestimmten Zeit noch wert? Also eine Geschichte, da geht es um ganz viele Details und was weiß ich, also ich bin jetzt nicht so der Experte dafür. Aber das sind wichtige Informationen, wenn ich ein gutes Geschäft mit einem Auto machen will. Jetzt glaube ich, dass die wenigsten von uns da viel mit zu tun haben, mit Gebrauchtwagenverkauf. Aber ich behaupte mal, dass wir alle mehr oder weniger ständig solche Schwackelisten im Kopf haben. Wir sind ständig damit beschäftigt, zu bewerten. Wir bewerten Dinge, wir bewerten andere Menschen, wir bewerten Situationen, wir bewerten vielleicht Chancen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Oder wir bewerten Risiken, wir bewerten Gelegenheiten, wir bewerten unsere Mitmenschen, wir bewerten vielleicht auch manchmal unseren Glauben und wir bewerten auch manchmal uns selbst. Denn Bewertungen sind die wichtigste Grundlage für gute Entscheidungen. Ich hatte auch eine Präsentation, fällt mir gerade ein. Ach, läuft schon, schön. Prima. Bewertungen sind die wichtigsten Grundlagen für unsere Entscheidungen. Ob es darum geht, wenn ich im Supermarkt stehe, welche Lebensmittel ich in meinen Einkaufswagen tue, ob es um das Auto geht, welches nächste Auto ich mir kaufe, oder ob es um unseren Ehepartner geht, unsere Entscheidungen beruhen meistens auf unseren Bewertungen. Hirnforscher sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, so wie mit den Zahlen vorhin, aber Hirnforscher sagen, dass jeder Mensch durchschnittlich 20.000 Entscheidungen trifft, jeden Tag. Ich weiß nicht, ob das mal jemand mitgezählt hat. Manche sagen sogar, es wären 35.000, wie auch immer. Es ist eine ganze Menge. Die meisten davon, die treffen wir natürlich blitzschnell, also intuitiv. Sozusagen automatisch. Wir scrollen die ganze Zeit durch unsere internen Bewertungslisten und treffen dann Entscheidungen. Ob diese Bewertungen, die wir im Kopf haben, objektiv sind, das hängt von einer ganzen Menge verschiedener Faktoren ab. Zum Beispiel von meiner Sachkenntnis, von meiner Unabhängigkeit, in der ich eine Entscheidung treffen muss, von meiner persönlichen Beziehung zu der Sache oder zu der Person. Und außerdem werden wir auch ganz stark beeinflusst von unserer persönlichen oder unserer kulturellen Prägung, unserer Herkunft, unserem sozialen Umfeld, unserer Weltanschauung und vielen anderen ähnlichen Parametern, die immer auf uns einwirken. Und besonders, wenn wir andere Menschen bewerten, dann sind es oft auch unsere Vorurteile. Natürlich wissen wir, Vorurteile sind nicht gut, aber trotzdem können wir es kaum vermeiden, dass wir uns von Vorurteilen leiten lassen in unseren Bewertungen. Und der erste Eindruck ist, glaube ich, selten wirklich objektiv. Wir ziehen mal so ein erstes kleines Fazit. Deine Bewertung hat einen erheblichen Einfluss auf deine Entscheidung. Denn der Wert, den du einer Sache zumisst oder einer Person, der entscheidet ganz maßgeblich über deinen weiteren Umgang mit ihr. Wenn ich was als wertlos ansehe, als wertlos betrachte, dann ist es mir einfach nicht wichtig. Und wenn ich einem bestimmten Mitmenschen keinen Wert zumesse, dann ist, muss man ganz deutlich sagen, diese Person eigentlich für mich egal. Und das ist die Basis für mein Entscheiden und für mein Handeln. Besonders spannend wird es bei der Frage, welchen Wert ich mir selbst gebe. Man spricht dann vom Selbstwert und der äußert sich im Selbstwertgefühl oder im negativen Fall im Minderwertigkeitsgefühl. In der Psychologie geht man davon aus, dass der eigene Selbstwert beeinflusst wird von sogenannten Grundannahmen. Das heißt, von dem, wie ich die Welt und mich selbst sehe und verstehe. Und auch das wird ganz stark geprägt von meiner persönlichen Geschichte, von meinem Elternhaus, wo ich eine ganze Menge an Prägung bekomme und dementsprechend hinterher auch bewerte, von meiner Persönlichkeitsentwicklung und von ähnlichen Faktoren. Und daraus entstehen dann sogenannte Glaubenssätze. Glaubenssätze, die mein Leben bestimmen, die mein Leben von kleinen bis großen Entscheidungen immer irgendwie beeinflussen. Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich kann nichts, keiner mag mich, mich nimmt keiner wahr und so weiter. Wobei das natürlich auch, der Schuss kann auch in die andere Richtung losgehen. Und es ist ziemlich interessant, sich mal damit ein bisschen zu beschäftigen. Was sind meine Glaubenssätze? Und die wichtigste Frage ist vielleicht die, woher beziehe ich meinen Wert und meine Sicht über mich selbst? Woher beziehe ich meinen Wert und meine Sicht über mich selbst? Vom Vergleich, von dem, was andere über mich denken und sagen, von der Anzahl meiner Likes, von meiner Reichweite, von meinem Output, von meinem Einfluss, meiner Macht, von meiner Gehaltshöhe oder meinen Statussymbolen. Nun sind wir heute Morgen nicht hier, um uns gegenseitig unseren Wert zu beweisen oder zu bestätigen. Nein, wir sind hier, weil wir Kinder Gottes sind. Und weil wir wissen, dass Gott uns liebt. Und weil wir wertvoll sind für ihn. Wahrscheinlich kennt ihr alle dieses schöne Zitat von Helmut Thielicke, dem evangelischen Theologen Helmut Thielicke. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Uns muss eines klar sein, unser Wert ist darin begründet, dass wir Gottes Geschöpfe sind und dass Gott uns bedingungslos liebt. Auch wenn sich das erstmal nicht so spektakulär anhört, weil wir das alle schon tausendmal oder wenn jemand von Kind auf eine Gemeinde besucht, wahrscheinlich hunderttausend Male gehört hat, Gott liebt dich. Das hört sich erstmal nicht so spektakulär an, aber es ist so entscheidend, dass wir das wirklich begreifen. Habe ich verstanden, dass mein Wert nicht davon abhängt, dass ich es immer allen recht mache? Oder fühle ich mich wertlos, wenn ich meine Umwelt oder mich selbst enttäusche? Bin ich abhängig von der Bestätigung durch meine Familie, durch meinen Freundeskreis oder durch die Gemeinde? Bestätigung kann mein Selbstwertgefühl stärken. Aber was, wenn sie ausbleibt? Bin ich dann am Boden zerstört? Diese Fragen sind ziemlich spannend. Und die Antworten darauf, glaube ich, sind sehr wichtig. Und sie sind sehr wichtig, weil sie Aufschluss geben über mich selbst. Sie geben mir Aufschluss darüber, was sind meine Glaubenssätze? Was ist es, was mein Leben in seinen vielen Kleinigkeiten bestimmt? Und nur ehrliche Antworten helfen mir, mich besser zu verstehen und vor allem meine Grundannahmen zu klären und vielleicht auch zu korrigieren. Das können wir nicht hier in 30 Minuten erledigen, aber vielleicht können wir, und das wäre mein Wunsch, können wir einen Anstoß mitnehmen und zu Hause weiter drüber nachdenken. Und dazu wollen wir gleich an ein paar Stellen in die Bibel schauen und wollen sehen, woran können wir erkennen, wie Gott uns bewertet. Dass er uns liebt, ja, das wissen wir, das wurde uns von klein auf eingetrichtert, das wissen wir, zumindest theoretisch. Man könnte es vielleicht so formulieren, wir schauen uns mal an, wie Gott mit denen umgeht, die für ihn wertvoll sind. Denn ihr erinnert euch, der Wert, Der Wert einer Person oder der Wert, den ich einer Person zumesse, der ist entscheidend für einen Umgang mit ihr. Also wie geht Gott mit denen um, die ihm wertvoll sind? Die praktische Seite zur Theorie, könnte man sagen. Gottes praktische Liebesbeweise für uns. Wenn du einem anderen Menschen einen großen Wert zumisst, dann nennt man das Wertschätzung. In zwischenmenschlichen Beziehungen hat das dann in aller Regel auch ganz konkrete Auswirkungen. Wir wollen uns mal ansehen, wie sich Gottes Wertschätzung uns Menschen gegenüber zeigt. Und ich bin sicher, dass Gottes Wertschätzung auch für dich ganz praktische Auswirkungen in deinem Leben hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Gottes Liebesbeweise in unserem Alltag deutlich machen, sozusagen bewusst machen. Denn manchmal übersehen wir ganz leicht, was wir so zu wissen glauben. Wir machen dazu mal eine kleine Übung. Bitte nimm dir jetzt mal ein paar Sekunden Zeit und denk kurz über die Frage nach, womit oder worin Gott dir seine Wertschätzung zeigt. Woran erkennst du, dass du wertvoll bist für Gott? Also lass mich raten. Zuerst mal hast du vielleicht daran gedacht, dass Gott seinen Sohn Jesus für dich als Retter gegeben hat. Und ja, das ist sicher der allergrößte Liebesbeweis Gottes. Die größte Wertschätzung, die Gott für dich gezeigt hat, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Wir können diese Wertschätzung Gottes auch gar nicht überbewerten. Sind dir vielleicht noch andere Liebesbeweise Gottes eingefallen? Zu dem, was dir vielleicht noch so eingefallen ist, möchten wir uns mal 6 Bibelverse ganz kurz anschauen, die uns zeigen, wie Gott mit denen umgeht, die ihm wertvoll sind. Wie wäre das für dich, wenn der Bundespräsident deinen Namen kennen würde? Was würde dir das bedeuten? Ich glaube, so tief in unserem Herzen wäre das für jeden irgendwie eine besondere Wertschätzung, wenn der Bundespräsident wüsste, wer du bist, wenn er deinen Namen kennt, wenn du namentlich bekannt wärst beim Bundespräsidenten, nur vorausgesetzt, es hat einen positiven Hintergrund. In Johannes 10, da beschreibt Jesus sich selbst als den guten Hirten. Und im zweiten Teil von Vers 3, da lesen wir, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Das ist ein Vers, den wir wahrscheinlich auch schon oft gehört haben. Und irgendwie ist es auch ganz selbstverständlich, dass Jesus deinen Namen kennt und dich mit Namen anspricht. Kann das sein? Haben wir alle schon mal gehört. Aber ist dir eigentlich klar, was das bedeutet, was das wirklich bedeutet? Dieser Hirte, das ist nicht der nette Nachbar, der über den Zaun deinen Namen ruft. Das ist auch nicht der Versicherungsvertreter, der deinen Namen kennt. Das ist der Schöpfer des Universums. Und wie groß dieser Gott ist, ich denke, das können wir auch daran sehen, wir können nicht mal ermessen, wie groß dieses Universum ist. Und dieser Gott, dieser Hirte, der kennt deinen Namen. Dagegen ist jeder Präsident eine Null, völlig ohne Bedeutung. Ist uns das wirklich bewusst? Und diese unvorstellbar große Persönlichkeit, die kennt deinen und meinen Namen. Was sagt das aus über unseren Gott? Und er spricht uns auch ganz persönlich an. Dieser ewige Gott spricht dich ganz persönlich an. Das ist was, an das wir uns viel zu schnell gewöhnen. Besonders, wenn wir es schon so oft gehört haben. Lasst uns mal versuchen, diese, diesen, das kenne ich schon, Speicher zu löschen. Lass uns mal versuchen, dass wir uns neu beeindrucken lassen von dieser Tatsache. Von dieser Wertschätzung, die Gott uns zeigt, wenn er uns ganz persönlich anspricht. Du bist nicht ein Niemand im Nirgendwo. Gott kennt dich und er ruft dich bei deinem Namen. Du bist auch nicht nur irgendein Datensatz in einem himmlischen Supercomputer. Nein, dein Schöpfer, der Schöpfer des Universums hat dich geschaffen, weil er dich wollte. Genau so, wie er dich gemacht hat. Du existierst in erster Linie, weil Gott dich gewollt hat. Alles andere ist zweitrangig. Nicht unbedingt unwichtig, aber nicht das Wichtigste. Hast du auch schon mal erlebt, dass jemand, der deinen Namen kennt, ihn in jedem Satz oder in jedem zweiten Satz benutzt, wenn er mit dir spricht? Meistens sind das Verkäufer, die so ein ganz außergewöhnliches Angebot haben. Wenn du merkst, dass Gott dich ganz persönlich anspricht, dann ist das kein billiger Verkaufstrick, sondern dann ist das pure Wertschätzung. Du erkennst daran, wie viel du deinem Gott wert bist und wie sehr er dich liebt. Ein zweiter Punkt, Gott kümmert sich ums Detail. Ein unglaublicher Beweis von Gottes Wertschätzung zu uns Menschen ist seine Liebe zum Detail. Nicht die kleinste Kleinigkeit deines Lebens entgeht ihm irgendwie. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir einen Gott haben, der so eine Rund-um-die-Uhr-Kontrolle abhält, so einen himmlischen Kontrolleur. In Matthäus 10 lesen wir was fast Unvorstellbares. Und zwar ist es unvorstellbar für die, die an der Größe Gottes zweifeln. Aber es ist genauso unvorstellbar für die, die meinen, letztlich sind wir Gott doch nicht so wichtig. Letztlich sieht Gott nur das große Ganze. In Vers 30 steht dieser Satz. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Wer bitte kann sowas behaupten, wenn nicht Gott? Jesus spricht hier mit seinen Jüngern in diesem Zusammenhang darüber, dass schwere Zeiten auf sie zukommen werden und sie werden unangenehme Situationen erleben. Und sie werden Zweifel kriegen. Und in dem Zusammenhang sagte er, dass Gott selbst über so scheinbar unwichtige Dinge Bescheid weiß, wie die Zahl der Haare auf unserem Kopf. Das ist doch eigentlich wirklich nicht besonders entscheidend. Also wenn es ganz wenig werden, dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist nicht wirklich wichtig. Aber wenn Gott weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben, dann weiß er garantiert auch, was sonst noch los ist in deinem Leben. Gott kümmert sich um die Kleinigkeiten, um jede Kleinigkeit deines Lebens bis ins Detail. Und nichts lässt ihn kalt. Wie wertvoll muss ich ihm wohl sein, wenn er so interessiert ist an mir? Können wir uns das überhaupt vorstellen? Der Schöpfer des Himmels und der Erde zählt die Haare auf deinem Kopf. Und wenn unser Verstand das vielleicht nicht packt, wenn unser Verstand da aussetzt, dann kann unser Herz einspringen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Vielleicht ist das für dich so eine Kleinigkeit, irrelevant oder so. Es gibt viel wichtigere Dinge. Aber bei mir löst dieser Gedanke echte Achtung und Liebe für meinen Gott aus. Und er zeigt mir seine Wertschätzung für mich bis in die kleinsten Details. Und er ist nicht nur da für die großen Fragen des Lebens. Wir kommen zum dritten Gedanken. Gott hört genau hin. Nichts, was du denkst, was du redest oder was du tust, ist vor Gott verborgen, entgeht ihm irgendwie. Er kennt dich besser, als du selbst dich kennst. Und wie geht's dir damit? Macht dir das Angst? Findest du das irgendwie beängstigend? Also ich finde es eher beruhigend. Gott sieht, wie ich es meine. Er sieht den Kampf, der in meinem Inneren tobt. Er sieht meine Schwachheit, so wie Tommy das vorhin gesagt hat. Er sieht, dass wir nicht vollkommen sind. Vormachen kann ich Gott sowieso nichts. Und in ganz besonderen Momenten hört Gott auch ganz besonders hin. Von so einem speziellen Augenblick lesen wir in Malachi 3. Dort steht in Vers 16, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Ein paar Verse vorher macht Gott seinem Volk ziemlich schwere Vorwürfe. Er sagt, ihr beraubt mich, ihr nehmt mir das, was mir eigentlich zusteht. Und die Atmosphäre im Volk Israel ist geprägt von Frechheit gegenüber Gott, von Unglauben, von Gottlosigkeit, aber nicht bei allen. Da gab es diese Leute, die den Herrn fürchteten. Und da sieht Gott ganz genau hin. Und er hört auf das, was sie miteinander bereden. Nicht, weil er sie kontrollieren will, sondern weil sie ihm wichtig sind, weil er sie wertschätzt, weil er besonders die wertschätzt, die nach ihm fragen. Gott hat Interesse an dem, was uns beschäftigt. Und diese Leute, die waren innerlich sehr damit beschäftigt, was schiefläuft im Volk Israel und was sie tun können, dass sich die Situation ändert. Würden wir da weiterlesen, dann würden wir sehen, dass Gott diese Überlegungen belohnt. Er unterscheidet zwischen denen, die ihn fürchten, und den anderen. Gott hört hin, wenn wir uns mit denen unterreden, die ihn fürchten. Denn wir sind ihm wichtig, weil er uns liebt. Auch der Einzelne ist ihm wichtig. Er schert nicht alle über einen Kamm. Wir machen das gerne, wir generalisieren gerne. Ja, wir schieben jemanden in eine Schublade, wir kleben ein Etikett drauf. Das geht schnell und das macht uns das Leben leicht. Aber Wertschätzung geht anders, nämlich so, wie Gott das macht. Denn auch der einzelne Mensch hat für ihn großen Wert. Ich finde das wirklich beeindruckend. Viertens, Gott kennt deine Tränen. Gott schaut bis in die Tiefen deines Herzens, in die tiefsten Tiefen deines Herzens. Und dort kann er sehen, was kein anderer sieht. Er sieht deine Gesinnung, er sieht deinen Willen, er sieht deine Gedanken, deine Wünsche, aber er sieht auch deine Gefühle. Gott sieht deine emotionale Seite. Ihn interessiert nicht nur, was du von ganzem Herzen willst, sondern ihn interessiert auch, wie es dir dabei geht. Und nicht nur dann, wenn es dir gut geht. Ja, ihr kennt das auch, wir fragen Leute, wie geht's euch, wie geht's dir? Und wenn sie sagen, alles gut, dann freuen wir uns. Wenn ihr sagt, oh, ist gar nicht so gut, dann wissen wir auch nicht mehr so richtig, was wir sagen sollen. Gott interessiert sich dafür, auch wenn es dir nicht gut geht. Tränen sind ein ganz starker Ausdruck unserer Gefühle. Und David sagt, dass Gott jede seiner Tränen kennt. Andere übersetzen, dass Gott die Tränen sammelt und zählt. Und in 2. Könige 20, da wird uns berichtet, dass Gott Hiskia ausrichten lässt, dass er seine Tränen gesehen hat. Gott sieht auch deine und meine Tränen, denn unsere Gefühle gehören zu unserer Persönlichkeit, unserem Menschsein. Gefühle sind nicht einfach irgendwie falsch und wir müssen die nicht ignorieren, von uns schieben und verdrängen. Gott hat uns mit unseren Gefühlen geschaffen. Sie sind nicht grundsätzlich schlecht. Wir würden eine ganze Menge verpassen ohne Gefühle. Natürlich sind Gefühle auch nicht einfach grundsätzlich gut und richtig. Genauso wie unser Wille nicht grundsätzlich gut ist. Beides, unser Wollen und unser Fühlen, gehört unter die Kontrolle Gottes. Er soll bestimmen. Aber das müssen wir am Rand zurück zu unserem Thema. Gottes Wertschätzung für dich und für mich, die zeigt sich darin, dass er auch bei unseren Gefühlen genau hinschaut. Er registriert sie und er nimmt sie ernst. Und nicht nur das, in Offenbarung 21, Vers 4 wird uns gesagt, dass er einmal alle unsere Tränen abwischen wird. Gott sagt nicht, stell dich doch nicht so an. Ja, wir kennen das, wir sagen das, wir kennen das auch den Ton, vielleicht im Umgang mit unseren Kindern besonders, stell dich doch nicht so an. Stattdessen sagt Gott, ich kenne deine Tränen. Unser Gott ist einzigartig darin, wie er mit uns umgeht, weil wir für ihn so wertvoll sind. Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr staune ich über diesen Gott. Fünftens, Gott nimmt dich an die Hand. Gott steht zu seinen Leuten. Das war zur Zeit des Alten Testamentes so und das ist auch zur Zeit des Neuen Testamentes und in unserer Zeit so. Gott ist und bleibt treu. Immer wieder sagt er in seinem Wort, dass wir uns nicht fürchten sollen, weil er uns beisteht. Gott nimmt uns an die Hand und er führt uns durch Situationen, die uns zu schwer sind. Er greift ein, wenn es nötig ist. Und wenn wir allen Grund haben, uns zu fürchten, dann sagt er sowas, wie wir das hier in Jesaja 41, Vers 10 lesen können. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Gott ist an deiner Seite, auch dann, wenn du ihn am nötigsten brauchst. Denn Treue ist eine Frage der Wertschätzung. Dann, wenn du in Not bist und Hilfe brauchst, dann sind die Leute da, denen du was wert bist. Und wer garantiert da ist, das ist unser Gott. Manchmal ist es schwer, Gottes helfende Hand zu erkennen. Vor allem dann, wenn wir mitten in einer Krise stecken. Wenn wir erdrückt werden von Not, von Problemen, dann ist es schwer, diese Hand zu sehen. Dann wünschen wir uns nämlich vor allem eins, nämlich schnelle Lösungen. Aber Gottes Zeitplan passt leider nicht immer zu unserem. Wir wünschen uns Rettung, Lösung aus der Not raus. Wir wünschen uns, dass es besser wird. Wir wünschen uns Sicherheit und Gott wünscht sich unser Vertrauen. Wenn Gott den Druck in deinem Leben zulässt, dann nicht, weil er dich quälen will. Absolut nicht. Gott liebt dich, unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst. Und weil du ihm so wichtig bist, möchte er dir Gelegenheit geben, in deinem Vertrauen zu wachsen. Wir sind keinen Moment ohne ihn. Nicht einen. Wir sind nie allein. Aber Gott kennt auch unsere Grenzen. Er weiß, wie viel er uns zumuten kann. Manchmal denken wir, dass ihm das entgangen ist, dass er übersehen hat, wo meine Grenze ist. Und erst im Rückblick merken wir, dass er uns geholfen hat, unsere Grenzen zu überwinden. Jemandem alle Probleme aus dem Weg zu räumen und ihn um alle Klippen so rum zu führen, das ist erstmal der einfache Weg. Und das kennen wir auch aus der Erziehung unserer Kinder. Aber wertvoller ist es, die Erfahrung zu machen, dass wir in den Problemen bestehen können. Nicht alleine, aber mit Gottes Hilfe an seiner Hand. Nicht aus eigener Kraft, sondern an seiner Hand. Und damit niemals allein. Fragen werden bleiben. Wir werden auf Antworten vielleicht unser ganzes Leben verzichten müssen. Wir werden nie alles verstehen. Aber Gottes Hand, die ist immer da. Und der sechste und letzte Punkt, den ich noch mit euch teilen möchte, Gott sieht alle deine Bedürfnisse. Was würdest du von jemandem halten, der immer davon spricht, wie wertvoll du ihm bist, aber nie danach fragt, was deine Bedürfnisse sind? Wertschätzung zeigt sich darin, dass sich jemand für deinen Alltag interessiert. Und genau das tut Gott. Nur, dass er uns nicht fragen muss. Er sieht deine Bedürfnisse ganz genau und er weiß, was du wann brauchst, innerlich wie äußerlich. Für dein Herz genauso wie für deinen Körper. Allerdings ist ihm dein Herz wichtiger als dein äußerer Mensch. Paulus bringt das mal so auf den Punkt, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. 2. Korinther 4, Vers 16 steht das. Aber obwohl Gott diese Priorität für dich und für mich hat, kümmert er sich trotzdem oft auch um unsere ganz menschlichen, irdischen Bedürfnisse. Nicht immer. Unsere Verheißung ist eine himmlische. Unser Leben auf dieser Erde wird immer von Kompromissen geprägt sein. Und trotzdem, Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi, dass er alles hat, was er braucht. Und das sogar im Überfluss. Und dann schreibt er in Kapitel 4, Vers 19, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Was du Gott wert bist, das kannst du auch daran erkennen, dass er deine Bedürfnisse ernst nimmt. Vielleicht hast du das auch schon so erlebt, dass er genau im richtigen Moment die nötige Versorgung sozusagen schickt. Genau dann, wenn du es brauchst, dann bekommst du den Anruf. Oder genau dann, wenn du es brauchst, bekommst du eine mutmachende Nachricht. Oder dir kommt die rettende Idee, um ein Problem zu lösen. Oder vielleicht sogar das nötige Geld. Was auch immer. Gott kennt deine und meine Bedürfnisse. Und er handelt dann, wenn es aus seiner Sicht dran ist, weil er ein liebender Vater ist, für den du und für den ich einen unvorstellbar großen Wert haben. Ich finde es großartig zu sehen, dass Gott uns zeigt, wie wertvoll wir für ihn sind und wie sehr er uns schätzt. Und das waren ja nur 6 kleine Beispiele aus Gottes, ich sag mal so, großem Vorrat an Liebesbeweisen für dich und für mich. Aber wir kommen jetzt zum entscheidenden Punkt, sozusagen zum Dreh- und Angelpunkt. Du hast verstanden, dass Gott dich liebt. Und dir ist bewusst, dass du in Gottes Augen wirklich wertvoll bist. Das ist sehr wichtig. Aber die wirklich entscheidende Frage, die ist die: Was macht diese Erkenntnis mit dir? Bestimmt dieses Wissen über Gott deine Grundannahmen über Gott und über dich selbst? Weißt du tatsächlich, woher du deinen Wert bekommst, was dich wertvoll macht? Oder versuchst du weiterhin, dein Selbstwert dir selbst zu beschaffen, indem du Großes leistest, indem du Gutes tust, indem du was Besonderes darstellen willst? Das kann für eine gewisse Zeit gut gehen. Und das kann dir für eine gewisse Zeit sowas wie einen Selbstwert vermitteln, aber nie auf Dauer. Denn irgendwann ist es vorbei mit großen Leistungen. Oder du bist vielleicht gar nicht in der Lage, was Großes zu leisten. Wenn deine Grundannahmen über Gott und über dich selbst nicht stimmen, dann wirst du Dinge, Umstände und Menschen falsch bewerten. Und wenn du wertvoll mit wertlos verwechselst, dann wirst du definitiv falsche Entscheidungen in deinem Leben treffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Grundannahmen überprüfst und wenn nötig korrigierst. Wie wichtig das ist, möchte ich zum Schluss noch kurz an einem praktischen Beispiel zeigen. Und ich dachte da an das Thema Selbstmitleid. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Selbstmitleid ist ein ganz übles Virus. Entschuldigt den Vergleich, vergesst Virus, aber Selbstmitleid ist was wirklich, wirklich Übles. Es heftet sich an unsere Gedanken und an unsere Gefühle. Und im schlimmsten Fall verstehe ich mich nur noch als das Opfer. Als das Opfer, gegen das sich alle anderen verschworen haben. Die Folge davon ist eine Lähmung. Eine Lähmung in allen Bereichen meines Lebens. Das kann äußerlich dazu führen, dass ich mich total zurückziehe, dass ich mit niemandem mehr was zu tun habe, und innerlich kann es Angst, Trauer, Resignation, Hoffnungslosigkeit bewirken. Selbstmitleid, wirklich eine wirklich üble Sache. Und Selbstmitleid ist für uns als Christen eine echte Gefahr. Und ich bin überzeugt davon, dass Satan versucht, uns damit zu infizieren. Denn wenn wir uns selbst nur noch leid tun, dann sind wir absolut unbrauchbar. Unbrauchbar für Gott und unbrauchbar für die Menschen um uns herum. Aber Selbstmitleid passt nicht zu der Grundannahme, dass Gott dich liebt und du wertvoll bist für ihn. Wenn du deinen Wert kennst, den du durch Gott hast, dann hat dieses Virus keine Chance. Oder sagen wir mal, kaum noch eine Chance, bei dir anzudocken. Natürlich reicht es nicht, wenn ich einmal in meinem Leben gehört habe, Gott liebt mich und ich bin wertvoll für ihn. Das muss in mir leben. Und du musst dieses Wissen in dir wach halten und du musst darin leben. Und du kannst das tun, indem du dich bewusst an Gottes Wertschätzung erinnerst und ihm dafür Danke sagst. Die gute Nachricht ist, Gott lässt uns da nicht allein. Er verlangt nicht von uns irgendwelche psychischen Tricks oder psychologischen Tricks oder sowas, irgendwelche Selbstmanipulation. Nein, er möchte durch sein Wort, durch seinen Geist und vielleicht auch durch unsere Geschwister, durch Gemeinschaft. Er möchte unsere falschen Grundannahmen korrigieren. Dort, wo deine Sicht von dir selbst noch nicht oder nicht mehr damit übereinstimmt, wie er dich sieht. Lass das doch mal praktisch werden. Ich weiß nicht, ob Selbstmitleid für dich ein Problem, ein Thema ist, aber du kannst das auch in anderen Problemen deines Lebens versuchen. Lass es praktisch werden. Dann erinnere dich das nächste Mal daran, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Vielleicht erinnerst du dich an einen dieser Liebesbeweise Gottes, die wir uns heute Morgen angeschaut haben. Und dann kannst du dich darüber freuen. Und dann kannst du einfach Danke sagen. Danke Gott, danke Vater, dass ich mir meinen Wert nicht selbst beschaffen muss, sondern dass ich wertvoll bin, weil du mich liebst. Ich wünsche dir und mir, dass wir immer wieder neu ergriffen werden von dieser Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes, die größer ist, als wir uns das je vorstellen können. Aber Gott kann uns erreichen damit und er kann uns ergreifen und er kann uns überwältigen mit dieser Liebe. Mein Gebet ist, dass wir uns von Satan nicht vormachen lassen und uns nicht unseren Wert von ihm absprechen lassen, sondern dass wir stattdessen offene Augen haben für Gottes Liebesbeweise, dass wir nie vergessen, wie wertvoll wir für unseren Gott sind und immer wieder die richtigen Schlüsse daraus ziehen und die richtigen Entscheidungen für unser Leben treffen. Amen.